Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Ein rosa Bankauszug, auf dem ein Guthaben von 60 Schweizer Franken vermerkt ist, steht am Anfang des neuen Buchs von Lukas Bärfuß, mit dem ich in Zürich verbunden bin. Hallo, herzlich willkommen, Herr Bärfuß. Schön, Sie zu sprechen.
Hallo Frau Gerg, freut mich meinerseits sehr.
60 Franken, da habe ich mich gefragt, wie lange würde man damit in der Schweiz über die Runden kommen?
Ja, gute Frage. Also einige Tage für Essen und Trinken und vielleicht eine billige Unterkunft irgendwo in der Notschlafstelle. Aber sonst ist das natürlich unterhalb jeder Schwelle.
Und über fehlendes Geld und fehlende Mutterliebe und wie tief beides miteinander verbunden ist, darüber sprechen wir gleich. Eine Kindheit, die keine war, darum geht's unter anderem im neuen Buch des Schweizer Büchnerpreisträgers Lukas Bärfuß. Nachdem er von seinem Vater und seinem Bruder erzählt hat, widmet er sich jetzt seiner Mutter, einer Frau, die gar nicht Mutter sein wollte, ihm weder Liebe noch Fürsorge entgegenbringt, ihn ständig demütigt, schließlich wie einen Leibeigenen an einen Bauern verkauft und ihn mit 15 auf die Straße setzt und damit in die Obdachlosigkeit schickt. Wie viel dieses Vernachlässigungsdrama mit ständigem Geldmangel und fehlender Bildung, also mit den gesellschaftlichen Ursachen zu tun hat. Davon erzählt Lukas Bärfuß in Königin der Nacht, ein kurzes Buch über meine Mutter. Herr Bärfuß, wir haben ja gerade schon ganz kurz drüber gesprochen. Am Anfang Ihres Textes, da liegt dieser rosa Zettel, ein Bankauszug mit dem Guthaben von 60 Franken. So wenig war übrig am Lebensende Ihrer Mutter. Was hat Ihnen diese Zahl über das Leben Ihrer Mutter erzählt?
Ja, es war zuerst ein Schock. Und es war einfach das Ende aller Illusionen. Und mir wurde schlagartig bewusst, wie sehr dieses Leben vom Geldmangel geprägt war. Und das wusste ich im Grunde genommen. Ich meine, ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen und ich weiß, wie sehr es immer am Geld gemangelt hat. Aber das dann trotzdem irgendwie schwarz auf weiß zu sehen, mit diesem skandalös niedrigen Betrag, das hat sehr viel in mir ausgelöst. Ja, auch eine Scham und auch ein Schuldgefühl.
Und Sie hatten ja wenig Kontakt oder gar keinen eigentlich zu Ihrer Mutter und haben dann auch erst gemerkt, die ist auch ausgewandert, nämlich auf so eine karibische Insel, weil sie mit der Rente, die sie in der Schweiz bekommen hätte, hätte sie da gar nicht bleiben können.
Ja, das ist der Armutsmigration in die andere Richtung, ja. Also das ist auch gar nicht so selten. Viele Schweizerinnen und Schweizer können sich den Lebensabend in der Schweiz nicht leisten. Die erste Säule, die AHV, also die gesetzliche Vorsorge, ist nicht existenzsichernd. Und wenn man in prekären Arbeitsverhältnissen gearbeitet hat, hat man keine berufliche Vorsorge. Und dann reicht es nicht und dann müssen die Leute verschwinden. Und Sie haben recht, ich hatte keinen Kontakt mehr mit meiner Mutter in den letzten 15 Jahren ihres Lebens. Das ging eines Tages einfach nicht mehr. Und auch davon berichtet mein Buch. Ja.
Aber man merkt natürlich, dass Sie doch irgendwie natürlich insofern Kontakt mit ihr hatten, weil Sie ja auch stark geprägt sind einfach von diesem Verhältnis oder Missverhältnis. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, wie Sie da aufgewachsen sind mit einer Mutter, die sich selbst als Rabenmutter sieht, die Sie vernachlässigt hat, die offenbar gar nicht Mutter sein wollte. Aber Sie sind trotzdem in diesem Text, finde ich, nähern Sie sich auf eine Weise, die irgendwie gar nichts Bitteres oder Anklagendes hat, sondern eher was Neugieriges. Wie haben Sie das hingekriegt?
Ich war nie bitter und bin auch meiner Mutter nicht böse. Ich wurde so reich beschenkt von meinem Leben und ich habe einfach eine ursächliche Lebensfreude und einen Drive. Und ich freue mich über die kleinsten, einfachsten Dinge, dass ich morgens erwache und die Vögel pfeifen und wenn es die nächste Mahlzeit gibt und wenn es Musik gibt. Ich habe keine Ansprüche an das Leben. Ich finde, das ist auch etwas Falsches. Was mich schon interessiert hat, ist, was meine Mutter dazu getrieben hat, das zu tun, was sie getan hat. Und wie eine Frau ihrer Generation in der Schweiz leben musste. Und Das war schon ein bisschen bekannt jetzt auf meiner Seite, aber bei der Recherche wird das natürlich dann sehr anschaulich und auch sehr bedrückend. Man muss wissen, dass Frauen bis Ende der 80er Jahre mit der Heirat einen Großteil ihrer bürgerlichen Rechte verloren haben. Sie konnten keine Verträge mehr unterschreiben ohne das Okay der Ehemänner. Sie konnten nicht über ihr Vermögen verfügen. Eine ledige Frau, die in der Schweiz ein Kind bekam, dieses Kind wurde automatisch unter Vormundschaft gesetzt. Also dieses patriarchale System, in dem meine Mutter die Hälfte ihres Lebens gelebt hat, hat natürlich auch unsere Beziehung geprägt. Und ich war Risikofaktor im Leben dieser Frau, gar keine Frage als Kind.
Und Sie haben ja auch gar nicht viel gewusst eigentlich über Ihre Mutter und deren Familie. Und es gab keine Fotoalben, wie das viele Familien haben. Oder es wurde offenbar auch über vieles nicht gesprochen. Wie haben Sie sich dann da überhaupt da so reinbegeben können? Was hatten Sie denn an Material?
Sehr, sehr wenig. Sie haben recht, jetzt aus der Schicht, aus der ich komme, führt man keine Erinnerungsalben. Und das hat etwas damit zu tun, dass die meisten Erinnerungen sind einfach nicht sehr freudvoll. Und alles, was einem festlegt auf eine Vergangenheit, ist schmerzhaft. Das war sehr typisch, sowohl für meine Mutter, aber auch für meine Großmutter, für meine ganze Familie. Man schaut nach vorne und niemals zurück, weil im Rücken sind einfach die verbrannten Städte. Und ich habe mich informiert wesentlich über meine Erinnerung. Und ich war sehr erleichtert, wie ich jetzt aus der Verwandtschaft gehört habe, dass sich alles genauso zugetragen habe. Ich hatte weniger Unterlagen, weniger Dokumente und vieles, gerade was die Tradition der Fahrenden betrifft in meiner Familie, ist natürlich undokumentiert und deshalb auch spekulativ. Aber das ist auch die Kraft der Literatur, wo es keine Dokumente gibt.
Und diese Fahrenden, die Sie da gerade erwähnt haben, das ist ja auch ein ganz bewegender Moment in dem Text, dass da finden Sie Fotografien, sehen Sie von Menschen aus diesen Sinti- und Roma-Gruppen fahrende Menschen und plötzlich erkennen Sie sich da drin wieder, beziehungsweise Ihre Mutter. Was war das für ein Moment für Sie?
Ja, das war tatsächlich, als würde man auf seine eigene Geschichte stoßen. Man muss vielleicht verstehen, dass die Schweiz ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit an diesen Menschen begangen hat. Und das hat auch die schweizerische Regierung vor wenigen Wochen nochmal eingestanden. Diese Menschen wurden verfolgt, ihnen wurden die Kinder weggenommen und es wurde wirklich alles versucht, um ihre Lebensweise auszulöschen. Und das erklärt sehr viel über den Druck, der auch in meiner Familie immer spürbar war. Und vieles, was in meiner Kindheit passiert ist und die Angst, die herrschte, wird einfach plötzlich plausibler mit der Folie dieser Verfolgung.
Also, das ist auch so ein gewaltvolles Kapitel, das in der Schweiz nie richtig aufgearbeitet worden ist, nicht?
Ja, also es gab Experten, Innenkommissionen, historische, aber das hatte alles so ein bisschen Erledigungscharakter. Man hat sich das angeschaut, um nie wieder darüber sprechen zu müssen. Es ist nie ein Teil der schweizerischen Identität geworden. Und es war ja nicht das Einzige. Also auch die Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie, die sogenannte Verdingung, das heißt die Versklavung von Kindern, war in meiner Familie auch präsent. Mit mir ist etwas Ähnliches geschehen, als ich 15 war. Das wurde nie in einem Zusammenhang gesehen und das steht uns noch bevor, weil es gibt einfach zu viel Gewalt in der Gesellschaft, in der schweizerischen wie in der deutschen. Gerade die Gewalt, die an den Frauen verübt wird, wird natürlich weitergegeben an die noch Schwächeren, an die Kinder. Und wenn ich an die Studie des Instituts für geistige Gesundheit in Mannheim denke, die letztes Jahr publiziert wurde, diese Dunkelfeldstudie und die Prävalenz von Gewalterfahrungen in der Kindheit, glaube ich, sind wir alle aufgerufen, dagegen etwas zu tun. Ja.
Ja, und wenn Sie von da sagen, dass das nicht in einem Zusammenhang gesehen wird, habe ich gerade gedacht, das ist aber ja was, was ich den Eindruck habe, in Ihrem Schreiben sehr wichtig ist, dass Sie eben Ihre persönliche, individuelle Erfahrung in einem größeren Zusammenhang sehen. Denn Sie haben ja da Ihre bewegende Geschichte nicht einfach aufgeschrieben, sondern das ist ja so eine Art Trilogie, drei Teile, die sich dann zu so einem gesellschaftspolitischen Plädoyer eigentlich steigert. Auch eine Art von Selbstermächtigung, fand ich. Das ist literarisch geformt. Wie finden Sie dahin in diese Form?
Ich glaube, wir brauchen Zeugenberichte. Wir haben viel zu wenig dieser Geschichten, dieser Erzählungen. Und meine Geschichte ist keine Ausnahme. Es ist nur die Ausnahme, dass jemand darüber berichtet. Und ich glaube, die Position eines Zeugen ist entscheidend wichtig, damit eine Gesellschaft zu einem Bewusstsein kommt. Mir ist es nie darum gegangen, jetzt meine persönliche Geschichte auszubreiten, sondern meine Geschichte ist ein Fall und hat gesellschaftliche Bedingungen. Und ich sehe es jetzt in den Reaktionen auf dieses Buch, wie dankbar viele Menschen sind und mir schreiben, dass sie Ähnliches erlebt haben und die haben keine Stimme und die haben auch nicht den gesellschaftlichen Status, den ich jetzt habe und der es mir ermöglicht, einigermaßen gefahrlos darüber zu berichten, aber sonst sind das natürlich Dinge, die gefährlich sind.
Also Sie sagen, Sie kriegen positives Feedback von den Leuten, die sich da vielleicht auch drin sehen. Aber ansonsten, Sie packen ja auch immer wieder so heiße Eisen an. Über Erbschaft haben Sie auch geschrieben, neben vielem anderen. Und ich kenne Schweizer eigentlich als so sehr zurückhaltend und dass man Dinge eher nicht anspricht. Und wie kommt denn das allgemein so an?
Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Da gibt es natürlich geteilte Meinungen über mich, gar keine Frage. Und ich will nicht sagen, dass mir das egal gewesen wäre. Ich glaube, mir geht es einfach um etwas anderes. Mir geht es darum, auch Menschen eine Stimme zu geben, die sonst keine Gelegenheit dazu haben und über Dinge zu reden, die mir selbst widerfahren sind. Und das der Gesellschaft auch als Spiegel vorzuhalten. Und das ist manchmal nicht sehr angenehm, das verstehe ich. Ich glaube trotzdem, dass es notwendig ist und konstruktiv, damit wir diese Gewalt in unserer Gesellschaft überwinden können.
Und ich finde, am Ende des Buches bekommt das auch nochmal irgendwie so was Versöhnliches. Da ist nochmal so ein richtiger Hammer, finde ich, im letzten Bild. Da erfährt man auf einmal, dass ihre Mutter Aquarelle gemalt hat, die gar nicht mal besonders schlecht offenbar waren oder kitschig. Haben Sie sich mal die Frage gestellt, wie Ihre Mutter wohl gewesen wäre, wenn sie selbst unter anderen Umständen hätte leben können?
Ja, hätte Fahrradkette. Das ist ein bisschen das Problem mit dem Leben, dass wir kein zweites haben, um zu vergleichen können, wie es ausgesehen hätte, wenn wir alle diese Möglichkeiten gehabt hätten. Und das trifft auf uns alle zu und auch auf meine Mutter. Wir sind natürlich auch geformt durch die verpassten und nicht gelebten Möglichkeiten. Meine Mutter hatte viele Talente und das war eine kluge Frau ohne Bildung, die sehr, sehr viel verstanden hat über ihre Situation, die aber keine Möglichkeit hatte, sich zu bilden und das in einem größeren Kontext zu sehen. Und deshalb, ja, befällt mich auch eine gewisse Trauer darüber, dass ich keine Gelegenheit hatte, diese Mutter kennenzulernen.
Und Sie selbst haben ja einen Wahnsinnsbildungsaufstieg hingelegt. Das ist auch ein bisschen ein Bildungsroman. Ihr Buch, Sie haben gegen all diese Widrigkeiten im Leben auf der Straße, haben Sie einen Weg gefunden, sich selbst Französisch beigebracht, die Prüfung fürs Lehrerkolleg geschafft und so weiter, in der Stadtbibliothek zu Hause gefunden. Wenn Sie als jemand, der über Lesen, Bücher, Bildung da so rausgekommen ist, heute auf Ihre Gesellschaft, auf unsere Gesellschaften gucken, würden Sie sagen, da hat sich wirklich was verändert an dieser Klassengesellschaft oder dass sich Bildung ja auch wie Geld eigentlich auch vererbt?
Leider viel zu wenig, Frau Gerg. Wir sehen immer noch, dass Bildungschancen ursächlich vom Elternhaus abhängen und dort vom Vermögen, von den Einkommen. Und in der Schweiz wurde gerade vorletzte Woche die neue UNICEF-Studie über die Bildungschancen diskutiert und man sieht, was man da für einen Nachholbedarf hat. Ich glaube, wir sollten uns als Gesellschaft immer die Frage stellen, wie geht es den Schwächsten unter uns und wie können wir ihr Leben verbessern? Und ich glaube auch, dass aus mir jetzt kein Beispiel geformt werden könnte, dass es auch ohne Schulen und ohne höhere Bildung geht. Ich bin durch eine sehr harsche gesellschaftliche Auslese gegangen und dass ich es geschafft habe, hat viel mit Glück und Zufall zu tun. Ich hätte mir immer gewünscht, ich hätte in geordneten Verhältnissen mich bilden können und das brauchen wir auch. Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass Bildung durchlässig wird und für alle zugänglich. Und das bleibt eine eminente und dringende Aufgabe für uns alle.
Lukas Berfuß, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute nach Zürich.
Ich auch zu danken, Frau Gerg. Vielen Dank.
Und das neue Buch von Lukas Berfuß ist unter dem Titel Königin der Nacht, ein kurzes Buch über meine Mutter, beim Rowohlt Verlag erschienen. Es hat 127 Seiten und kostet 22 Euro. Wenn Altbundeskanzlerin Angela Merkel ein Buch vorstellt, dann interessiert uns das natürlich vor allem, wenn dieses Buch mit einem Land zu tun hat, auf das wir täglich schauen, aber aus dem nur sehr wenig nach außen dringt darüber, wie es den Menschen dort tatsächlich geht. Ich meine den Iran und den Zeugenbericht auf den Straßen Teherans. Die Verfasserin nennt sich Nila, ein Pseudonym, denn sie muss aus Sicherheitsgründen anonym bleiben, nachdem sie an den Protesten teilgenommen hatte. Gestern Abend wurde das Buch im Berliner Ensemble vorgestellt und Daniela Siebert aus unserem Hauptstadtstudio hat zugehört.
Die Welt ist gezwungen hinzusehen. Sie, ich, wir alle sind gezwungen hinzusehen. Deshalb bin ich hier. Als Frau, als ehemalige aktive Politikerin, als Bundeskanzlerin AD.
Altbundeskanzlerin Angela Merkel dürfte derzeit die prominenteste Leserin von Nilas Buch Auf den Straßen Teherans sein. Über die Autorin ist, zu ihrem Schutz, nur wenig bekannt. Eine Iranerin um die 40, die 2023 in Teheran an den Protesten gegen das Regime teilnahm und ihre Beobachtungen und Gefühle in diesem Buch festhält.
Unsere Märsche bilden eine tägliche Auflehnung gegen die Wucht der Unterdrückung. Überall übersteigen sie die Präsenz der Polizei und trotzen der plumpen, künstlichen Maske ihrer Macht. Tagsüber an den Märschen teilzunehmen, erfordert mehr Mut als nachts. Wir sind eine Welle von ängstlichen Körpern, von kämpferischen Köpfen mit frei im Wind wehendem Haar.
Eine Mischung aus Wut, Angst und Misstrauen bestimmten Nilas Leben und das vieler anderer. Und eine permanente Gefahr von Gewalt, Inhaftierung, Folter und Tod. Angela Merkel hat das Buch nach eigenem Bekunden in einem Rutsch gelesen und die Lektüre hat sie berührt. Bei ihrer Buchpräsentation im ausverkauften Berliner Theatersaal zollte sie der unbekannten Iranerin ihren Respekt.
Wir erfahren, dass mehrere Schülerinnen mit Schlagstöcken niedergeschlagen und abgeführt, eine von ihnen über den Bürgersteig geschleift, eine andere von ihnen erschossen worden waren. Nila ist Zeugin des Terrors. Gleichwohl macht sie schon früh im Buch klar, dass Gewalt für sie kein Mittel ihres Widerstands ist. Sie will als Zeugin ihre Aussage machen.
Oft gehe ich aus dem Haus, wenn es noch hell ist. Gegen 3 oder 4 Uhr nachmittags. Draußen herrscht dann eine Atmosphäre, als würde jeden Moment der Wecker klingeln.
Nila schildert im Buch vor allem den Widerstand der Frauen. Sie selbst und immer mehr Iranerinnen legten aus Protest gegen das Mullah-Regime ihr Kopftuch ab. Junge Mädchen trauen sich, den Mullahs im Vorbeirennen ihre Turbane vom Kopf zu schlagen. Und die Demonstrationen führen auch immer mehr Frauen an, vor allem junge, Schülerinnen, Studentinnen.
Ich trage nicht den Manteau, sondern bloß eine leichte Jacke, eine schwarze Hose und, noch wichtiger als meine Gesichtsmaske, meine Turnschuhe, damit ich bei Bedarf losrennen kann.
Eine Chronik des Protests aus dem Jahr 2023. Die massenhaften Tötungen im Januar, die Angriffe Israels und der USA und ihre Folgen, sie werden an diesem Abend im Berliner Ensemble von den Fernsehjournalistinnen Isabel Shayani und Phoebe Gar, der Übersetzerin Asal Dadan und der Journalistin Gilda Sahibi beleuchtet. Sie alle betonen, wie wichtig es der Bevölkerung im Iran ist, dass die Welt ihre aktuelle Situation wahrnimmt. Asal Dadan.
Dieses Bitte redet über uns, das höre ich von den AutorInnen, die ich übersetze. Das, was wir hier machen, ist das Einzige, was wir tun können im Moment. Und das ist sehr wichtig, Aufmerksamkeit auf die Menschen zu lenken.
Zu den Repressalien durch das schiitische Regime, die die Bevölkerung besonders belasten, gehört die andauernde Internetsperre. Weil weder die Kommunikation untereinander noch die nach und von außen so funktioniert, Gilda Sahibi.
Das Einzige, was sie haben, sind ihre Stimmen. Kein Mensch im Iran glaubt dem Staatsfernsehen. So. Die iranische Bevölkerung, der Großteil der Bevölkerung, weiß, dass sie die ganze Zeit angelogen werden. Und dann noch während eines Kriegs das Internet abzuschalten, wo man sichere Informationen braucht, wo ist es sicher, wo kann ich hin, wie geht's meinen Liebsten, da sieht man mal dieser Krieg des Regimes gegen die Menschen, welche Ausmaße der annimmt.
Diesen Krieg schildert auch Nilas Buch. Keine leichte Lektüre. Denn es beschreibt aktuelle und historische Grausamkeiten der iranischen Regierungen gegen ihre eigene Bevölkerung. Heute müssen manche Familien etwa jede Gewehrkugel teuer bezahlen, mit der Angehörige getötet wurden, wenn sie deren Leichen zurückbekommen wollen.
Sehen wir heute Abend gemeinsam hin, damit die Frauen und Mädchen, denen Nila mit ihrem Buch eine Stimme gibt, ihre Sehnsucht nach Freiheit und Menschenwürde, ihr Widerstand gegen Unfreiheit und Unterdrückung nicht vergessen werden, damit sie spüren, dass sie nicht allein sind. Das ist und bleibt nicht viel, was wir tun können, aber wenigstens das sollten wir tun.
Kraft und Zuversicht spenden, das will Angela Merkel mit ihrem Einsatz für das Buch auf den Straßen Teherans erreichen. Für Nila, die Autorin, gibt es aktuell etwas mehr Hoffnung als für den Iran insgesamt. Sie konnte Anfang diesen Jahres ins Exil fliehen, in eine prekäre Lebenssituation. Aber das Wichtigste ist, sie lebt.
Daniela Siebert war bei der Buchpräsentation im Berliner Ensemble auf den Straßen Teherans. Von Nila hat Asal Dadan übersetzt. Es ist im Februar im Verlag Pfaueninsel erschienen und das Buch kostet 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es gibt ja vier Grundelemente: Erde, Feuer, Wasser und Luft. Und letztere scheint ja auf den ersten Blick so ziemlich wenig greifbar. Aber Jens Söntgen, Leiter des Wissenschaftszentrums für Umwelt an der Universität Augsburg, den hat das nicht davon abgehalten, sich auf eine Entdeckungsreise zwischen Erde und Himmel zu begeben, so der Untertitel seines Buches. Michael Opitz hat es gelesen: Luft, eine Entdeckungsreise zwischen Erde und Himmel. Herr Opitz, wenn man jetzt so an die Luft denkt, denke ich mal als erstes an das, was wir beide hier gerade so ein- und ausatmen. Spielt denn diese Atemluft auch eine Rolle in Söntgens Buch?
Ja, man ist ja lange Zeit der Ansicht gewesen, dass die Seele so ein Luftzug sei, eine Art Hauch. Und mit dem ersten Atemzug eines Neugeborenen würde sie in den Menschen gelangen und mit dem letzten Atemzug wieder aus ihm entweichen. Und von dieser Ansicht haben wir heute noch so ein bisschen etwas. Wenn jemand gestorben ist, dann öffnet man oft das Fenster in dem Zimmer, in dem er gestorben ist, damit die Seele wieder entweichen kann. Also es hat etwas mit Luft zu tun. Und Jens Söntgen erzählt solche Geschichten. Also er beginnt in der Antike und arbeitet sich so ein bisschen chronologisch bis in die Gegenwart vor und kommt da unter anderem eben dann auch auf so etwas wie Atemräume zu sprechen. Und zitiert dabei Elias Canetti, einen Schriftsteller, der aber promovierter Chemiker gewesen ist. Und Canetti spricht davon, dass diese Atemräume unterschiedlich sind. Man kann da soziale Hierarchien feststellen. Also wir atmen nicht alle dieselbe Luft. Es gibt verschiedene Luftbereiche, Atemräume. Die Wohlhabenden atmen andere Luft als die Armen. Und Canetti hat für den Schriftsteller beispielsweise ausgegeben, man müsse sich also als Hund seiner Zeit mit diesen Atemräumen auseinandersetzen. Man muss seine Nase da hineinstecken und erkunden, was findet da statt in diesen verschiedenen Atemräumen. Und das ist das Spannende an diesem Buch von Söntgen, dass der so verschiedene Bereiche abdeckt und da immer mit Geschichten parat ist, die dann auch interessante Einblicke vermitteln.
Gibt es denn auch so richtige Luftdenker, also so Theoretiker, die sich mit diesem Phänomen auseinandergesetzt haben?
Ja, ganz überraschende sogar. Also ich hätte nicht gedacht, in diesem Zusammenhang auf Johann Gottfried Herder zu stoßen, einen Theologen und Philosophen, einen Zeitgenossen von Goethe. Der wird benannt in der Hinsicht, dass er zusammengedacht hat, Sprache und Luft. Er ist davon ausgegangen, zunächst einmal als Theologe, dass er gesagt hat, also wir Menschen sind vernunftbegabte Wesen geworden durch den göttlichen Odem. Und dann ist er aber der Auffassung gewesen, über die Sprache haben die Menschen Wissen weitervermittelt. Und dazu brauchte es der Luft als Transportmittel, damit die gesprochene Sprache von jemandem auf jemand anderen übertragen werden konnte, damit er sie hören konnte. Und in diesem Zusammenhang ist Herder so weit gegangen, dass er eine Aerologie entwickelt hat und gesagt hat, bestimmte geistige Werke sind in bestimmten Luftverhältnissen geschrieben worden und das müsse man mit berücksichtigen. Also ganz verrückte Theorien und Ansichten, aber die auch spannend zu lesen sind.
Und wie ist denn Luft so experimentell erforscht worden? Hat der Autor da auch Beispiele?
Ja, das sind viele Beispiele, also sowohl aus dem kulturwissenschaftlichen Bereich als auch aus dem naturwissenschaftlichen. Und er geht dabei auch auf jemanden ein, den man vielleicht kennt, auf Otto von Guericke, der diesen Versuch mit den Magdeburger Halbkugeln gemacht hat. Er hat da aus einer Kugel die Luft rausgezogen, also ein Vakuum geschaffen und dann an diese Kugel jeweils 6 Pferde angespannt, die er in entgegengesetzte Richtung hat ziehen lassen. Und die Pferde haben es nicht geschafft, diese Kugel zu trennen. Und dann ist er da hingegangen und hat über ein Ventil die Luft wieder reingelassen und dann fielen die Kugeln auseinander. Das war insofern wichtig, dass der Erkenntnisse daraus gewonnen hat über den Luftdruck und über das Vakuum im 17. Jahrhundert. Also hat das angefangen, dass man mit der Luft dann auch experimentell umgegangen ist.
Also das klingt nach ganz vielen verschiedenen Perspektiven, die er da aufmacht. Wie packt er das denn an? Also wenn ich das Buch aufschlage, wie ist denn das, wie erzählt er das, wie ist das gemacht?
Ja, das sind tatsächlich Geschichten, die in der Antike beginnen. Also er fängt an mit den Windphänomenen und Windgeistern und arbeitet sich so sukzessive in einzelnen Kapiteln bis in die Gegenwart vor, wobei er immer wieder unterschiedliche Aspekte beleuchtet in einzelnen Kapiteln. 14 sind es an der Zahl. Also so, dass man beispielsweise kulturwissenschaftliche Aspekte neben naturwissenschaftlichen immer wieder zu erfahren bekommt.
Also gelingt ihm das auch offenbar, dieses ungreifbare Element da zu fassen?
Ja, das ist tatsächlich so. Das ist ja so ein fluides Element, schwer greifbar. Aber Söhngen schafft es tatsächlich, also diese Dinge fassbar zu machen und auch interessant zu erzählen darüber. Und da kommt ihm sein Wissen natürlich zugute. Er ist also ja ein Fachmann, ein Spezialist. Und er weiß dies auch gut also umzusetzen und das ist eine spannende und überraschende Lektüre.
Michael Opitz empfiehlt uns also das neue Buch von Jens Söhngen, Luft, eine Entdeckungsreise zwischen Erde und Himmel. Erschienen ist das Buch beim Verlag CH Beck. Es hat 320 Seiten und kostet 28 Euro. Reden über Geld macht man eigentlich nicht, schon gar nicht, wenn es um die hehre, manchmal auch romantisierte Buchwelt geht. Aber erst 2, dann 3 Autoren haben es jetzt doch getan, ausgerechnet bei einer öffentlichen Diskussion über Klassismus, also über Klassenunterschiede, und zwar beim Festival Republika, das dieser Tage stattgefunden hat. Hören wir uns das mal an.
Besonders lukrativ ist es ja in der Regel nicht, deswegen, wenn man sozusagen als finanzielle Entscheidung, ist es jetzt nicht das Klügste, würde man jetzt nicht als Ratgeber sagen, schreib da mal ein Buch, wenn du gerade knapp bei Kasse bist.
Müssten wir mal unsere Vorschüsse vergleichen, die wir bekommen haben für unsere Bücher. Könnten wir ja mal machen jetzt.
Ja, können wir machen. Sollen wir?
Ja, dafür bin ich hier, oder?
Also ich habe 160.000 dafür bekommen als Vorschuss.
Ich 15.000. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben 160.000 Euro für irgendwas bekommen. Noch nie in meinem ganzen Leben.
Ich schon des Öfteren.
Hanno Sauer hat also schon öfter 160.000 Euro Vorschuss bekommen. Mareike Kaiser noch nie im Leben. Das waren schon Zahlen, die auf Social Media wild diskutiert worden sind. Auch die Schriftstellerin und Übersetzerin Berit Glanz hat das Ganze verfolgt und auf der Plattform 54 Books kommentiert. Und ich freue mich, jetzt mit ihr darüber sprechen zu können. Hallo Frau Glanz.
Hallo.
Jetzt mal ganz ehrlich, wir beide haben ja auch Erfahrung mit Vorschüssen. Sind Sie mehr bei Frau Kaiser oder bei Herrn Sauer?
Deutlich mehr bei Frau Kaiser.
Und was hat das bei Ihnen ausgelöst, als Sie diese unglaubliche Summe von 160.000 Euro Vorschuss gehört haben?
Also jetzt kein Neid oder so, ich kenne solche Zahlen. Wenn man sich im Literaturbetrieb bewegt, dann weiß man, dass manche Leute sehr hohe Vorschüsse bekommen und sechsstellige Vorschüsse auch keine Seltenheit sind. Also ich bin über die Zahl gar nicht so überrascht gewesen. Ich war überrascht über das Nennen dieser Zahl auf großer Bühne. Das fand ich sehr interessant, weil das natürlich sofort ganz viele Gespräche ausgelöst hat. Und es hat sicherlich vielen Leuten einiges vor Augen geführt, was so Ungerechtigkeiten und Diskrepanzen im Literaturbetrieb betrifft.
Vielleicht müssen wir erstmal klären, was so ein Vorschuss eigentlich ist. Können Sie das mal machen?
Ja klar, also ein Vorschuss ist das, was man bekommt für ein Buch, wenn man einen Vertrag unterzeichnet. Man bekommt den meistens in drei Raten. Also man kriegt die erste Rate, wenn man den Vertrag unterzeichnet, die zweite, wenn man das Manuskript abgibt und die dritte bei Erscheinen des Buches. Und die Höhe des Vorschusses, die entsteht aus marktwirtschaftlichen Erwägungen und der Verlag überlegt sich eben, was ist da die Gewinnerwartung von so einem Buch. Das ist immer so ein bisschen Glücksspiel, ne? Man weiß ja nicht, wie sich Bücher verkaufen, aber es zeigt eben, was der Verlag eben sich erhofft, auch von der Karriere eines Autors oder einer Autorin. Und es zeigt auch, und das ist das Allerwichtigste, was eben für Ressourcen diesem Buch zugutekommen. Und das macht ja einiges aus.
Jetzt hat ja noch ein Autor dann danach nachgezogen, Fabian Krischka, der ist bei 170.000 Euro gelandet. Sie haben schon gesagt, es hat zu Diskussionen und Verwunderungen geführt, weil man das eben sonst nicht macht, sowas öffentlich zu sagen. Was hat das jetzt bewirkt? Denken Sie, jetzt belagern alle Ihren Verlag oder Ihren Agenten und beklagen sich, dass sie nicht auch so viel kriegen?
Also Transparenz ist ja erstmal immer eine gute Sache, weil Transparenz dazu führt, dass man sich sehr realistisch anschauen kann, wo bin ich, warum bin ich da, was hat das mit mir zu tun, was hat das mit dem Verlag zu tun und was hat das vor allem mit unserer Gesellschaft zu tun. Und es gibt ja ein Pay Gap, das sehen wir auch in den Zahlen von der Künstlersozialkasse und da kann man dann drüber nachdenken. Ich gehe davon aus, dass gerade recht viele AutorInnen ihre Verlage oder Agenturen kontaktiert haben und mal nachgefragt haben, wieso das bei ihnen nicht so aussieht oder was sie machen müssten, um dahin zu kommen. Da sind sehr viel Ungleichgewicht im Literaturbetrieb sehr sichtbar geworden.
Ja, und bei Pay Gap, da dachte ich gar nicht so, dass jetzt Frauen und Männer unterschiedlich im Literaturbetrieb bezahlt werden, sondern zum Beispiel Autoren, die mit Agent arbeiten und welche, die das nicht machen, weil die Agenten sind ja schon eher in der Lage, Vorschüsse hochzutreiben. Das stöhnen ja auch viele Verlage. Sehen Sie das auch so?
Ja, also das ist ein bisschen eine alte Debatte, weil mittlerweile eigentlich die meisten AutorInnen mit Agenturen kommen. Das ist einfach mittlerweile der Zustand, da kann man sich drüber beklagen, aber es ist sehr selten, dass Leute wirklich noch selber verhandeln. Und das sind sicherlich nicht die Agenturen, die da der einzige Faktor sind, darin was hochzutreiben. Das sind schon auch die Verlage, die teilweise sehr hoch bieten, weil sie halt wollen, dass ein potenzieller Bestseller nicht in einem anderen Verlag landet und da dann eben schwarze Zahlen schreibt und dann eben teilweise auch ein sehr hohes Risiko eingehen und sich ja manchmal auch gehörig verzocken. Über sowas wird dann ja auch gemunkelt.
Jetzt ist ja der Buchmarkt allgemein eher in der Krise, kleinere Verlage müssen schließen und man fragt sich halt, wer da überhaupt solche Summen vorab überhaupt bieten und zahlen kann. Bleiben da nicht kleinere und mittlere Verlage komplett auf der Strecke?
Also kleinere und mittlere Verlage können niemals solche Vorschusssummen zahlen. Das sind die Vorschusssummen von Konzernverlagen. Und dieses Auseinanderfallen, also dass wir auf der einen Seite wirklich sehr, sehr geringe Vorschüsse haben, sagen wir 1.000 Euro, 4.000 Euro. Auf der anderen Seite eben Vorschüsse, die auch mal zu 250.000 hochgehen können und sogar noch mehr. Das bedeutet, dass in der Mitte nichts mehr stattfindet. Und wir sehen gerade sowieso ein Sterben der Midlist, also der Titel, die sich solide verkaufen, aber eben keine Bestseller sind, aber auch keine kleinen Titel. Und davon haben früher viele AutorInnen gelebt und das ist jetzt vorbei. Dementsprechend steigen viele aus dem Literaturbetrieb gerade.
Also das hat auch richtig Rückwirkungen auf den Buchmarkt und auch vor allem auf das, was da erscheint, denke ich. Denn es wird ja dann auch immer schwieriger für Literatur, die jetzt nicht unbedingt sofort Bestsellerpotenzial hat. Das verarmt ja dann auch das, was wir dann hinterher zu lesen bekommen.
Genau, also das wird eigentlich gefasst unter dem Begriff Bibliodiversität, also wie viel verschiedene Bücher haben wir, wie vielfältig ist unsere Literaturszene. Eine Situation, in der die Vorschüsse so auseinanderfallen, bedeutet, wir werden in jeder Saison Hype-Titel haben, denn wenn ein Verlag in Vorschuss gegangen ist mit 100.000 Euro, dann gehen dort die Marketinggelder hin und die werden konzentriert bei so einem Titel. Und dann haben wir viele Titel, die unsichtbar bleiben und das zementiert dieses Problem natürlich noch. Und das sehen wir jetzt. Ja, auch wenn man ganz ehrlich ist, es gibt jedes Verlagsprogramm, gibt es 5 bis 10 Hype-Titel, die sieht man an jeder Stelle, die sieht man auf Plakatwänden, die sieht man in Werbeanzeigen und der Rest, der läuft so mit, leise.
Naja, und es läuft ja auch über prominente Namen. Wer den mitbringt, der kriegt sowieso schon mal gleich mehr. Haben Sie irgendeine Idee, was ein guter Umgang wäre? Vielleicht sollte man so eine Obergrenze machen, das Deckeln oder irgendwie fast sozialistisch besser verteilen? Was würde denn allen vielleicht helfen?
Also ich meine, das sind natürlich Fragen von Gehältergerechtigkeit, die sich da stellen, und die stellen sich ja nicht nur im Literaturbetrieb. Bei dieser Veranstaltung ist ja auch zum Beispiel eine Frau auf die Bühne gekommen, die als Kantinenkraft arbeitet. Also diese Gehälterungerechtigkeit, das ist gerade ein deutsches Phänomen. Und ich glaube, da tut der Literaturbetrieb auch gut, sich nicht irgendwie vereinzelt zu sehen, sondern sich wirklich das im größeren Gesamtbild anzuschauen. Aber was jetzt die konkrete Situation betrifft, das sind natürlich immer hehre Appelle an Aufmerksamkeitsökonomie, dass man sagt, schaut hin, was für Bücher es gibt, lasst euch nicht nur von Hypes in die Irre führen, das ist alles wünschenswert. Ich bin da mittlerweile sehr pessimistisch geworden und auch mir nicht mehr sicher, ob sich das überhaupt noch einfangen lässt.
Aber vielleicht ist es doch ganz gut, eben hin und wieder doch mal über Geld zu sprechen, obwohl man das ja nicht macht. Berit Glanz, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute nach Island.
Vielen Dank.